Einen Tod muss man sterben. Also entweder man hat eine tolle Veröffentlichung oder man hat tatsächlich das IP, mit dem nachher auch andere Dinge möglich sind. Es gibt dermaßen viele Unterspezialisierungen, dass jetzt ein direkter Bezug zur Anwendung gar nicht mehr so einfach zu sehen und zu finden ist. So dass ich sehr früh gemerkt habe, welche Grenzen im System vorhanden sind, dass man eben die Grenzen zwischen einzelnen Fakultäten, zwischen einzelnen Silos extrem schwer überwinden kann, um zu einem guten Transfer und zu einer guten Innovationsbildung im gesellschaftlichen System zu kommen, braucht man genau die Überwindung dieser Grenzen und nichts anderes.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Deep Tech Unlocked. Thorsten, wir beide sprechen heute über das Thema Forschung und Forschungstransfer. Und wenn wir jetzt über Forschung reden, reden wir ja eigentlich so ein bisschen, könnte man sagen, über die Mutter von Deep Tech, weil da kommen am Ende die Innovationen, über die wir sprechen, ja häufig her. Und ich habe mir vor dem Hintergrund, dass wir über Transfer sprechen, folgende Zahl mal angeguckt, die mir zufällig über den Weg gelaufen ist. Das MIT in Amerika, was ja auch immer so ein bisschen als Goldstandard auch einer der absoluten Top-Universitäten gilt, die im Transfer sehr erfolgreich sind, haben vor 10 Jahren mal eine Untersuchung gemacht, wie viele Alumni eigentlich ein Unternehmen gegründet haben, was heute noch aktiv ist, also in dem Stand damals 2015, und haben rausbekommen, dass es über 30.000 aktive Unternehmen zu dem Zeitpunkt noch waren, die über 4,5 Millionen Menschen beschäftigt haben und zusammen rund 2 Billionen US-Dollar Jahresumsatz machen. Das war deswegen interessant, wenn man diese Zahl mal in den Kontext rückt. Das ist nämlich mehr als die 10. größte Volkswirtschaft groß war. Das war damals Indien. Das fand ich doch nochmal eine sehr bemerkenswerte Zahl. Wäre mal interessant, auch das Update vielleicht nochmal anzusehen, was ich leider nicht mehr gefunden habe, wie die Zahlen heute sind. Zeigt aber, Forschungstransfer, Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen sind offensichtlich ein sehr wertvoller Beitrag zu unserer Volkswirtschaft und zu unserem Wohlstand. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, mal ein bisschen auszuleuchten, wie stehen wir denn in Deutschland bei diesem Thema eigentlich da?
Ja, und ich erinnere mich, da du gerade das MIT ansprichst, zu meinen Fraunhofer-Zeiten, da gab es die sagenumwobene Zahl von 2 Ausgründungen pro 1000 Mitarbeiter pro Jahr. Das war so irgendwo ein Benchmark im Ökosystem und ich kann dir sagen, ohne die genauen Zahlen zu nennen, dass die allermeisten deutschen Forschungseinrichtungen da deutlich drunter liegen. Also da sieht man auch schon, dass allein in dieser Quote wir da hinkommen, unser Potenzial nicht in der Form zu hebeln, wie es zum Beispiel das MIT tut. Und ich finde, du hast es gerade sehr, sehr eindrücklich beschrieben, wie dann auch eine einzige Universität in der Lage ist, volkswirtschaftlich einen Beitrag zu leisten. Aber natürlich braucht es auch ein wenig Zeit, bis man da hinkommt. Ich habe mir übrigens auch eine Zahl rausgesucht, weil wir ja heute auch das Thema Stiftungen anschneiden. Und mir war nicht bewusst, dass es in Deutschland insgesamt so roundabout 25.000 Stiftungen gibt mit einem Vermögen von so ungefähr 110 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge Geld, was in dieser Welt geparkt ist. Und ich habe das nur nochmal für mich zum Vergleich angeschaut. In 2024 gab es in Deutschland Venture Capital Investment von 7,4 Milliarden und in den USA 215 Milliarden. Auch das ist eine ganz beeindruckende Differenz. Und wenn man sich jetzt anschaut, welches Kapital noch in Stiftungen gebunden ist, dann könnte das einen signifikanten Beitrag leisten, um unseren Technologietransfer und Deep Tech Startups zu stärken.
Also Thorsten möchte an die Geldbeutel der Stiftung. Das halten wir an dieser Stelle schon mal fest. Wir gucken uns nachher an, wie wir da drankommen. Viel wichtiger aber vielleicht noch für den Moment, du hast mit jemandem gesprochen, der dieses Themenfeldtransfer sehr, sehr, sehr gut kennt, selber aus der Forschung kommt, das Thema Forschungstransfer sehr genau beobachtet hat, aus ganz unterschiedlichen Rollen. Darauf freue ich mich sehr, darüber mehr zu erfahren. Und jetzt aber auch in einer Stiftung tätig ist und damit sozusagen nochmal aus einer anderen Rolle unterstützend auf das Ökosystem für Innovation zu schauen. Ich würde sagen, wir hören mal, wen du zu Gast hast und wen du interviewt hast und ich bin sehr gespannt.
Viele reden heute über Transfer, Innovation und Deep Tech. Wenige haben das System von innen geführt und stehen heute an der Spitze einer der einflussreichsten deutschen Stiftungen. Und über das System Wissenschaft, Transfer und Innovation möchten wir heute sprechen. Und das mit Ihnen, Frau Kunz, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank.
Frau Kunz, Ihre Laufbahn in aller Kürze. Studierte Wasserbauingenieurin, Promotion in Ingenieurwissenschaften, Promotion in Politikwissenschaften, Universitätspräsidentin in Potsdam an der Humboldt-Universität in Berlin, Wissenschaftsministerin in Brandenburg, DAD-Präsidentin und heute Stiftungsvorständin bei der Joachim-Herz-Stiftung aus Hamburg. Wenn man so über die Laufbahn beginnt, das Wissenschaftssystem von Mikrokosmos in den eigenen Forschungsaktivitäten irgendwann dann systemisch zu betrachten. Was sind so Ihre Aha-Momente gewesen in den späteren Rollen, wo Sie sagen, naja, hätte ich das als junge Wissenschaftlerin gewusst, zu navigieren und Dinge, die Ihnen dann aufgefallen sind, wenn man wirklich ein Stück aus der Vogelperspektive auf die Wissenschaftslandschaft dann draufschaut?
Ja, während meiner Ausbildung im Bereich des Wasserbaus war dahinter liegend ja schon eine etwas längere Reise, dass ich mal angefangen habe mit den Naturwissenschaften, dort Biologie und Chemie zu studieren. Und ich habe eigentlich auch ganz persönlich nach einem Weg gesucht, wie das, was man lernt, zu einer Anwendung kommt. Und es war für mich ein großes neues Tor, was sich geöffnet hat, mit diesem angewandten Feld der Wasserwirtschaft oder für einige Jahre auch der Siedlungswasserwirtschaft, bei dem es um ganz konkrete Anwendungen von Verfahrenstechnik für konkrete Technologieentwicklung ging. Und ich bin als junge Frau da ins kalte Wasser geworfen worden und mit Projektverantwortung auch beglückt oder dem ausgesetzt. Zumindest habe ich von der Pike auf gelernt, was es bedeutet, auch den Aspekt von Nutzerinnen und Nutzern zu kennen und das, was man selber macht, darauf auszurichten, dass es nachher auch in einer Praxis wirklich funktioniert. Da kommt es dann nicht drauf an, ob das jetzt im letzten Mikrogramm ausgesteuert ist, sondern es kommt eben letztendlich auch bei der Projektierung im Ingenieursbereich darauf an, dass es funktioniert und dass es erstmal auch über einen groben Daumen die Leistung bringt, die man erwartet. Und in meinen späteren Funktionen bin ich ganz bewusst auch den Schritt gegangen, in ein Management einsteigen zu wollen, weil das Sektoralisierte in der eigenen Fakultät mich sehr gestört hat. Also die Zusammenarbeit über verschiedene Bereiche, die Betreuung von Schnittstellen zwischen den einzelnen Gebieten, weiß ich was, zwischen Landschaftsarchitektur und tatsächlich der Wirkung von bestimmten technischen Anlagen in einer Landschaft. Da die Leute zusammenzukriegen, das ging nur mit sehr viel Reederei und Überwindung von Grenzen zwischen Fakultäten und zwischen Kollegen und zwischen Eitelkeiten. Es fand ich schon damals sehr schwierig, sodass ich dachte, so muss ich was anderes machen und dann tatsächlich auf diese Metaebene gehen, um dann also jetzt aus einer Leitungsfunktion bestimmen zu können, wo es lang geht. Das war so die Überlegung, sodass ich sehr früh gemerkt habe, welche Grenzen im System vorhanden sind, dass man eben die Grenzen zwischen einzelnen Fakultäten, zwischen einzelnen Silos extrem schwer überwinden kann. Und auf der anderen Seite, um zu einem guten Transfer und zu einer guten Innovationsbildung im gesellschaftlichen System zu kommen, braucht man genau die Überwindung dieser Grenzen und nichts anderes, sondern muss da die Kräfte zusammensammeln, um dann auch gemeinsam mit dem Know-how vieler in eine praktische Anwendung zu gehen. Jetzt in meinen weiteren Leitungsfunktionen hat sich eigentlich dieses Erlebnis überall wiederholt. Also ob man jetzt eine Universität wie die Humboldt-Universität zu Berlin vor sich hat oder in Potsdam. Es ist sozusagen systemimmanent, dass die Durchlässigkeit im System mangelhaft ist. Und was dazugekommen ist in den letzten Jahrzehnten, dass das Know-how bei den Jungen, die nachwachsen, es auch tatsächlich in eine Anwendung zu bringen und zu erproben, was es in einer Praxis macht und was in einer Praxis tatsächlich auch funktioniert, dass dieses quasi natürliche Element des Lernens, was man im Ingenieurwesen hat und was man früher auch in den Naturwissenschaften zum Teil hatte, dass das immer mehr verloren gegangen ist. Das ist jetzt nicht nur schuldhaft, weil man es nicht mehr wollte, sondern natürlich der Diversifizierung und der höheren Spezialisierung auch in den einzelnen Disziplinen geschuldet. Es gibt dermaßen viele Unterspezialisierungen, dass jetzt ein direkter Bezug zur Anwendung gar nicht mehr so einfach zu sehen und zu finden ist. Um aber tatsächlich bei der sehr, sehr hohen Qualität, die wir in Deutschland auch im Bereich der Wissenschaften haben, ein Mehr an Know-how auch wirklich in eine Anwendung zu bringen, bedarf es einer systematischen Awareness-Schulung bei den Studierenden, bei den Promovierenden, dass es nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch ihr Bedürfnis sein sollte, diesen Aspekt mitzuleben und mitzudenken, um eine Zweckerfüllung auch für ihr eigenes Tun zu haben. Und das treibt ja auch ganz viele, dass sie eigentlich gerne purpose-driven mehr für die Nachwelt machen würden, wenn man so ein bisschen pathetisch sein will. Und es sie schon sehr, sehr freut, wenn sie tatsächlich an diesen Punkt kommen. Leider kriegt man dafür keine besonderen Belobigungen und auch keine akademischen Ehren, wenn es tatsächlich im eigenen Antrieb ist, auch immer an eine Anwendung zu denken, sondern das ist wieder den Treibern im Wissenschaftssystem.
Da waren jetzt schon wahnsinnig viele spannende Aspekte dabei und wir kommen zu dem Thema Transfer und auch welche Strukturen das ermöglichen oder behindern auch später noch. Ich möchte vorab noch auf den Punkt die Silos im Wissenschaftssystem. Wir sprechen ja heute auch davon, Konvergenz von Technologiebereichen, die natürlich, und das war schon immer so, viel Innovation kommt daher, dass man bereits bestehende Technologien und Wissenschaftsfelder miteinander kombiniert und dadurch dann neue Dinge entstehen. Um mal jemanden, der nicht so tief aus diesem System kommt und es nicht so gut kennt, zu erläutern. Warum ist das so, dass diese Silos existieren und diese Zusammenarbeit über unterschiedliche Disziplinen nicht alltäglich ist?
Na, es ist tatsächlich der Treiber des Wissenschaftssystems, drillt darauf, das Neue möglichst für sich zu behalten. Also es ist ein bisschen aufgeweicht jetzt durch die Bewegung Open Source, dass es schon auch insbesondere bei jüngeren Wissenschaftlern üblicher wird, zu teilen und auch zu veröffentlichen. Auch an der einen oder anderen Stelle nicht gelungenes deutlich zu machen und zur Kenntnis zu geben. Aber im Mainstream, um jetzt tatsächlich an das erhoffte Ziel auch einer unbefristeten Stelle, möglicherweise einer Professur zu kommen, gehört es zum Leistungsmarathon, die Schotten hochzuziehen und erstmal die Ergebnisse für sich zu behalten, um die Erstveröffentlichung mit dem eigenen Namen zu verbinden oder mit der Gruppe, in der man sich dann hocharbeitet. Von daher ist das Teilen und die Kooperation über Fachgrenzen hinweg nicht eingeübt.
Und wo ist der Hebel, um das zu ändern? Weil wir beide wissen und viele Zuhörer und Zuhörer sicherlich auch, darin liegt ja ein starker Hebel, um mehr Innovation zu fördern.
Es ist letztendlich eine Schwierigkeit des gesamten Reputationssystems. Also Sie werden ja in dem Wissenschaftssystem nur was, wenn Sie tatsächlich Erstveröffentlicher sind oder in einer Gruppe entsprechende Anteile haben. Davon muss man eine ganze Reihe von Federn sich an den eigenen Hut stecken können, um in die nächste Karrierestufe aufzurücken, in eine entsprechende Gruppenleitung oder auch sich dann bewerben zu können, um als die exzellente Persönlichkeit auch dann mit einem Lehrstuhl oder noch einer größeren Einheit, einem Institut ausgestattet zu sein. Und erst das bringt einen höheren Freiheitsgrad, wiederum auch den den Kreis der Wirkung mit anderen Gleichgesinnten also zu erhöhen. Und wenn es dann sehr gute Leute sind, kooperieren die natürlich dann in dieser Phase, weil alle wissen, dass die Neuerungen jetzt an den Grenzbereichen zwischen den Disziplinen da sind und jetzt beispielsweise der Einfluss aus der Physik auf die Medizin oder auch auf neue Gerätschaften also eklatant ist. Nichts geht beispielsweise in der medizinischen Forschung ohne eine sehr gute Kooperation mit den Naturwissenschaften. Oder im Bereich der Materialwissenschaften sind es ganz unterschiedliche Disziplinen, die ihre Kräfte zusammenwerfen. Aber man braucht schon einen gewissen Level dafür. Und erst wenn tatsächlich die Meriten im akademischen Bereich ziemlich weit gediehen und abgearbeitet sind, kann man es sich leisten, auch eine Veröffentlichung nicht zu machen, ein IP zu sichern und damit die Voraussetzung zu schaffen, das auch in einen wirtschaftlichen Erfolg übersetzen zu wollen und zu können. Denn einen Tod muss man sterben. Also entweder man hat eine tolle Veröffentlichung oder man hat tatsächlich das IP, mit dem nachher auch andere Dinge möglich sind, sodass es immer ein Zielkonflikt ist zwischen diesen Feldern. Und ich glaube, dass es wichtig ist, hier Wege zu finden, wie man veröffentlicht und trotzdem IP sichert, wie über Gruppenergebnisse außerhalb der eigenen engen Kreise eine Know-how-Sicherung für mögliche Wege für Ausgründungen ersonnen und probiert werden. Und dass es vor allen Dingen auch in den unterschiedlichen Wissenschaftsstrukturen Persönlichkeiten geben muss, deren Hauptmission Transfer und Innovationsunterstützung ist. Und dann fängt das Hauen und Stechen an. Also
sehr gut verstanden. Vielen Dank schon mal für diese tiefen Einblicke und ich möchte nicht weiter tiefer in die aktuelle Wissenschaftsstrukturen und Systeme reingehen, sehr wohl aber gleich zum Transfer. Bevor wir das machen, wir haben eine Tradition hier in dem Podcast, dass wir auch gemeinsam mit der künstlichen Intelligenz mal versuchen, ein Stück weit in die Zukunft zu schauen. Das haben wir auch dieses Mal gemacht, die Tale from the Future, und ich werde Ihnen jetzt eine kleine Sequenz abspielen und Sie geben mir einfach mal eine spontane Reaktion darauf, was davon mit Ihnen resoniert.
Nur ein paar Jahre in der Zukunft. Wir betreten den Campus einer Universität, deren Türen immer offen stehen. Nicht nur symbolisch. Hier arbeiten Studierende mit Gründerinnen, Industrie mit wissenschaftlichen Laboren, Verwaltung mit Forschern. Wissenschaft ist hier kein abgeschlossener Raum mehr, sondern Teil von Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag. Neue Erkenntnisse wandern nicht in Schubladen oder versanden in Pilotprojekten, sondern fließen direkt in Start-ups, Industrie, Schulen, Behörden. Transfer gilt als akademische Pflicht und als gesellschaftlicher Dienst. Die Universität ist dabei frei und autonom. Sie verfolgt eine mutige Strategie und vernetzt sich international. Am Ende zählt ihre Wirkung, nicht nur die Anzahl ihrer Publikationen. Und so läuft es inzwischen an allen Universitäten, dank echter Reformen. Deutschland hat gelernt, dass Zukunft nicht von oben verordnet wird, sondern durch Vertrauen in starke, freie Institutionen entsteht.
Muss so die deutsche Universität der Zukunft ausschauen?
Sie braucht wesentliche Elemente davon. Und wir sind an einem Punkt, an dem dieses Überdenken tatsächlich stattfinden muss. Es gilt sicherlich nicht für alle. Ne? Es gibt Spartenuniversitäten, die jetzt von ihrem Fächerspektrum weniger zugänglich sind als andere. Aber die Volluniversitäten, die jetzt über gut ausgebildete Bereiche im Feld Medizin, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften verfügen, müssen sich in dieser Art und Weise wandeln und tun es auch. Also man sieht es ja, dass jetzt an durchaus sehr leistungsstarken europäischen Universitäten es genauso läuft, dass auch Transfer und Übersetzung aus Wissenschaft in Anwendung zum Kanon gehört, der Pflicht ist und dafür auch eine Ausstattung vorhanden ist, dass Dinge, die in anderen europäischen Ländern durch Mittel Dritter finanziert werden müssen, dass die das aus eigenem Budget machen und auch aus eigener Verantwortung und auch aus eigenem Spieltrieb. Und das halte ich auch für richtig.
Haben Sie konkrete Beispiele an Rollenvorbildern, wo Sie sagen, die machen das top? Das ist genau die Art von Reformen und neuem Denken, neuem Handeln, das wir hier in Deutschland benötigen?
Ich würde schon die Schweizer Hochschulen als beispielhaft nennen, wenn man jetzt an die ETH denkt oder auch an die Universität Zürich, auch andere Schweizer Universitäten, deren oder EPFL, na gut, die gehören ja auch also zu den Bundesuniversitäten. Sie haben einmal einen Zustrom von Leuten aus aller Welt, die genau deswegen kommen. Und sie haben eine exzellente Ausstattung mit Expertinnen und Experten, die ausgewählt werden, weil sie auch über das Wollen zur Übersetzung in eine Praxis verfügen. Und auf der anderen Seite sind sie exzellente Forscher. Also es schließt sich ja nicht aus, sondern ganz im Gegenteil. Es bedarf dann einer Wirkungskette, dass das, was entwickelt wird, auch in eine nächste Entwicklungsstufe abgegeben werden kann, in der dann andere Kriterien wirken, wie beispielsweise Translationszentren, die nicht mehr wissenschaftsgetrieben sind, sondern die in direkter Kooperation mit der Wirtschaft auch arbeiten. Und das gibt es ja durchaus und ist auch sehr erfolgreich.
Und diese Beispiele, glaube ich, sollte man sehr gut anschauen, werden sie auch angeschaut. Sie haben eben gerade gesagt, sie merken, dass sich auch in unserer Wissenschafts- und Transferlandschaft etwas tut, um auch vielleicht den Aspekt nochmal zu verstehen, was macht aber das System dann dennoch so träge? Denn diese Erkenntnis, dass wir das brauchen, gibt es doch meines Wissens nach schon ein bisschen länger.
Ja, diese Erkenntnis gibt es. Es gibt nicht so sehr viele Persönlichkeiten, die ihr Leben, ihr Berufsleben dieser Mission widmen. Also wenn man jetzt diese erfolgreichen Gründerzentren sieht, die mir jetzt gerade in Belgien vor Augen sind zum Beispiel, dort kommt mehreres zusammen. Also ein großer Geschäftssinn, dass man weiß, woher muss man eigentlich welche Mittel akquirieren, um für die, die dann mit den Ideen kommen, auch die Basis zu bereiten, dass man sich entwickeln kann. Es bedarf Leuten, die übersetzen können zwischen Wissenschaft und Industrie, die Experten in dem Feld sind, in dem Gründungswillige kommen, um sie so zu beraten, dass sie für die jungen Wissenschaftler übersetzen können, was die Seite der Industrie von ihnen will und der Seite der Anwender im Wirtschaftssektor, dass man denen übersetzen kann, was die anderen brauchen. Und wenn die eine entsprechende Erfahrung haben, ist das hoch erfolgreich, wie beispielsweise in Löwen zu besichtigen. So etwas braucht man und dafür müssen die Persönlichkeiten in der Regel davon Abschied nehmen, was sie vielleicht mal an akademischen Meriten erwerben wollten, weil das einfach ein anderer Job ist. Er ist möglicherweise sehr viel lukrativer als das, was sie hätten machen können, aber das ist nicht immer tatsächlich die intrinsische Motivation für die Klientel, die man da braucht. Ja, also die sind ja gar nicht mal so wahnsinnig geldgetrieben, also jetzt zumindest nicht im ersten Ansatz. Und man braucht natürlich die Teams, die dann auch in der Wirkungskette bis zu einer erfolgreichen Ausgründung dann die nächsten Schritte gut gehen können und auch wissen, was sie tun und dann noch auf die, an die Knete kommen.
Ja, die Kombination ist immer ein Gewinner. Absolut, so ist es zu sehen. Und was ich mich frage, jetzt kommen wir doch auch zu Ihrer Arbeit bei der Joachim-Herz-Stiftung und ich skizziere mal kurz von der Homepage. Da steht, anders als öffentlich finanzierte Institutionen können wir schnell und flexibel reagieren und sind bereit, experimentelle und risikoreiche Vorhaben zu fördern, um Neues auszuprobieren. Scheitern ist erlaubt, denn wir verstehen uns als lernende, agile Organisation, die mittels Evaluation Erkenntnisse reagiert und Projekte und Arbeitsweisen anpasst, um bestmögliche Wirksamkeit zu erreichen. Das sind jetzt auch ganz viele Facetten: experimentieren, Risiko nehmen, Neues ausprobieren, auch natürlich eine lernende Organisation zu sein. Das würde man ja einer Universität zuschreiben. Wie nehmen Sie jetzt auch in Ihrer Rolle das Wirken aus einer Stiftung wie der Jochen-Herz-Stiftung heraus anders wahr und was macht Sie jetzt so deutlich schneller, flexibler und welchen Mehrwert können Sie damit auch unserem Ökosystem bereiten?
Also wir haben ja ganz unterschiedliche Linien. Wenn Sie jetzt besonders auf das Schneller abheben, die Stiftung finanziert beispielsweise Zentren, in denen zu einer bestimmten Thematik Projekte aus der Wissenschaft in eine nächste Phase gehoben werden. Also die Stiftung ist gebunden, wie alle, an die Gemeinnützigkeit, ist klar. Aber wenn man beispielsweise neben die Struktur einer Universität eine institutionelle Form setzt, in Gestalt einer GmbH, und die Stiftung trägt die Verantwortung für diese Entität, dann kann man innerhalb dieses Gebildes neben den Gremienstrukturen Leute miteinander arbeiten lassen, die man normalerweise an der Uni nicht einstellen dürfte. Also die jetzt als nicht vollständig mit einem akademischen Titel ausgestattete aus einer Technikerwelt kommen oder die mit einer Qualifikation, die in Deutschland nicht satisfaktionsfähig ist, über die Wirtschaft zusammenarbeiten wollen, so dass es hier keine Hürden gibt, wenn eine Stiftung so etwas finanziert, während hingegen in der Uni dürften sie das nicht. Sie würden einfach scheitern. Oder ein anderes Beispiel, was mir noch gut in Erinnerung ist, ein Hopping zwischen universitärer Tätigkeit und Tätigkeit in einem Industrieunternehmen, dass man mal 3 Monate hier und 3 Monate da arbeitet. Ganz schwierig. Also zumindest ist die Kontinuität für eine Dissertation so schwer durchzuhalten. Und damit auch der Erwerb von IP, da muss man sich dann entscheiden, entweder am einen Ort oder am anderen. In jetzt solchen durch die Stiftung finanzierten institutionellen Formen, völlig unabhängig vom Thema, geht das. Wenn es jetzt um die Erforschung oder die Erarbeitung des Potenzials für eine Ausgründung geht und man hat exzellente Ergebnisse, dann kriegt man bei der DFG oder auch in vielen anderen Forschungsinstitutionen kein Geld mehr für die nächsten Schritte. Denn man hat ja etwas, was man schon kennt und will bestimmte Rahmenfaktoren oder engere Anwendungsfelder austesten. Das ist schon noch eine Transferforschung in meiner Definition, aber es ist jetzt nichts, wofür ohne weiteres leicht Forschungsgelder zu kriegen sind, weil es dafür nichts gibt. Also solange man jetzt eventuell in große Challenges von Sprint fällt, gibt es jetzt also neue Möglichkeiten. Da muss man aber schon einen ziemlichen Kavenzmann auch auf der Hand haben, während hingegen die Erprobung jetzt kleinerer Zusammenhänge für beispielsweise eine Gruppe, dafür können wir schnell und nach Begutachtung finanzieren, aber wir haben nicht die Notwendigkeit, aufgrund eines langen Antrages die Risikofaktoren so zu bewerten, dass wir sagen Ex oder Hop, sondern wir können einfach sagen, aufgrund eines Assessments, wir machen es und hoffen, dass es was wird.
Ist das eigentlich ein Fehler im System, dass Sie hier als Stiftung einspringen müssen oder ist das tatsächlich auch ein Designelement, was einem Startup- und Innovationsökosystem gut zu Gesicht steht, neben der Förderung von Forschung bis zu einem gewissen TRL-Grad und dann irgendwann übernimmt dann vielleicht auch der Kapitalmarkt, also Venture Capital zum Beispiel, dass man dazwischen Stiftungen hat, die die letzten anwendungsnahen Meter finanzieren und auf eine Gründung hinarbeiten?
Ich halte das schon für eine Lücke im System. Also die jetzt neu auf dem Markt sind, versuchen ja teils da reinzugehen. Also nochmal Beispiel Sprint oder manche auch BMBF-Programme. da liegen die Hürden natürlich dann auch sehr hoch und sie müssen gleichzeitig einem komplizierten politischen Framework oder in dieses hinein passfähig sein, während hingegen wir natürlich frei sind, sodass es eine Lücke im System ist und auch die Stiftung sich ja schon kundig macht, ob das jetzt valide ist und tatsächlich auf einer guten Grundlagenforschung basiert. Aber wenn dem so ist und die Idee, in die getestet werden soll, ist gut, dann finanzieren wir auch. Und insofern haben wir uns ganz konkret in eine Lücke gesetzt. Manche andere machen es ja auch, wie Carl Zeiss, ne? Also wo jetzt so Risikoprojekte einfach erprobt werden können, ob sie für eine Ausrollung in der Praxis geeignet sind. Und entsprechend machen wir das auch. Und das ist sehr erfolgreich. Und wir haben uns ja auch entschieden, in ein bestimmtes Feld zu gehen und nicht alles zu machen. Also
würden Sie sich daher wünschen, wir kommen auch gleich zu dem speziellen Feld, würden Sie sich wünschen, dass auch mehr Stiftungen an genau dieser Schnittstelle von Forschung in die Anwendung, in die Gründung aktiv werden?
Ja, ich halte das für wichtig. Man braucht auch eine gewisse Summe Geldes, damit das also für die Antragstellenden lohnt. Denn man muss sich davon ernähren können, seine Zeit hingeben und das innerhalb eines halben Jahres vollständig abklopfen zu können, ist in der Regel nicht möglich, sondern um tatsächlich die Rahmenbedingungen für auch nächste Schritte gut auszutesten, braucht man einfach etwas mehr Zeit. Und auch die Möglichkeit, den ursprünglich vorhandenen IP zu ergänzen und zu transformieren, so dass man ein wirklich neues IP auch erarbeitet innerhalb dieser Zeit, was dann für eine Anwendung möglich ist. Und das halte ich für eine echte Lücke.
Und wir haben Land auf, Land ab eine Menge Technologietransfer-Offices, Forschungseinrichtungen, Universitäten, die sich auch mit dem Thema Transfer, Translation, Ausgründung beschäftigen, haben eine Menge Kritik einstecken müssen in den letzten Jahren. Woran liegt das, dass wir es aus dem bestehenden System heraus nicht schaffen und diese Lücke entstanden ist?
Naja, die Transfer-Offices sind keine akzeptierte Struktur an der Universität. Also sie sind anders als die Leistungsdimension Lehre und Forschung eben keine anerkannte weitere Leistungsdimension. Sie hatten ja über die KI gerade fantasiert, dass der Punkt erreicht werden müsste, dass sie eine ist. Und dafür muss sie auch gleichermaßen aufgestellt sein wie die anderen. Dann würde es möglicherweise besser werden, aber sicherlich nicht nur, denn diese Transfer-Offices sind Generalisten, die in der Regel staatliche Gelder und kurzfristige Finanzierung ermöglichen, die monatsweise oder eine sehr kurze Zeit oder über Exist-Programme, die auch wiederum staatliche Programme sind, ein bisschen was anfinanzieren, aber nicht über längere Zeit weghelfen und auch keine Tiefenbohrung wirklich ermöglichen, um wirklich abzuchecken, wo die Risiken sind. Also von daher bedarf es auch schon spezialisierterer Gegenüber, die beraten können, auf was lässt man sich ein, was muss man können, wie muss die eigene Ausstattung und Weiterbildung sein, um mich auf diesen Weg wirklich zu machen. Und das wiederum ist ja ziemlich spezifisch vom Gegenstand. Also wenn ich jetzt Deep Tech mache, ist was anderes, als wenn ich jetzt im medizinaffinen Bereich unterwegs bin. Und von daher sind die schlicht überfordert. Punkt. Sie wären gut beraten, wenn Sie konkreter in die Schulung und in die Lehre reingehen würden, um dort dann eine Breitenwirkung zu erzielen und wenn man dann tatsächlich spezialisiertere Agenten auch sich eventuell einkauft oder über Consultant-Verhältnisse in die Universitäten reinzieht, als dass man solche Generalisten hat, die frustrieren, weil sie nicht ausreichend spezifisch genug raten können.
Das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, die Rolle eines TTOs, und Sie haben ganz am Anfang auch darüber gesprochen, dass heute aufgrund der Art und Weise, wie auch Incentive-Strukturen und der Wissenschaftsbetrieb aufgebaut ist, immer weniger junge Forscherinnen und Forscher diese Anwendung im Blick haben, so wie Sie das auch in Ihren frühen Jahren hatten. Das haben Sie sehr, sehr klar geschildert. Aber natürlich viele, auch so erlebe ich die Welt, auf der Suche nach mehr Wirkung sind in ihrem Handeln über auch die Publikation hinaus. Und das heißt, das TTO ist Breitenwirkung, haben Sie gesagt, die Leute dafür zu sensibilisieren, auch das Thema Publikation versus IP, auch dahin zu kommen, dass Patente angemeldet sind, die eine gute Grundlage für den Transfer nachher auslösen können. Dann aber, wenn es auch konkret darum geht, Projekte zu kommerzialisieren, in eine Ausgründung zu gehen, wo es spezifisch wird, auch in den unterschiedlichen Themenfeldern, wir sprechen sicherlich gleich über Materialwissenschaften, über den Computing-Bereich, über viele Biotechnologie, über viele andere Bereiche, da braucht es dann Spezialisten, die sich da auf der kommerziellen Seite sehr gut auskennen, die Brücke bauen können in die Industrie, die auch verstehen, wie dann wirklich ein junges Startup sich an einem solchen Markt etablieren kann. Ist das die Arbeitsteilung, die Sie sehen würden in unserem System?
Ja, die Arbeitsteilung sehe ich genau. Also es bedarf einer Akquiseabteilung bei den TTOs, die jetzt in möglichst frühe Vorlesungen, Übungen, Studienarbeiten und so weiter reingeht, um spielerisch Angebote zu machen. Und dann braucht es tatsächlich spezialisierte Einheiten, die für einige Leistungsstärken einer Einrichtung dann auch die Experten beibringen.
Sie haben eben angesprochen, dass Sie sich auch mit der Stiftung stark auf das Feld Material konzentrieren. Ich habe das Thema Wasser als ein Fokusthema identifiziert. Was hat Sie dazu gebracht, genau diese Themenschwerpunkte zu wählen? Wo ist die große Chance für uns?
Also im Bereich der Materialwissenschaften fließen interdisziplinär so viele Wissenschaftsdisziplinen zusammen. Also es kann besonders begründet sein in der Chemie. Es kann aus einem ganz anderen Feld kommen. Es sind in der Regel interdisziplinäre Ansätze mit einem breiten Anwendungsgebiet, sodass es für uns ein Scheunentor ist, was wir versuchen, etwas einzuhegen über Jahresthemen in den letzten wenigen Jahren. Und auch das ist immer noch sehr breit. Der Vorteil ist, man spricht unterschiedlichste Herkünfte von Wissenschaftlern an. Es sind Themen, die können eine medizinische Anwendung haben, aber müssen es nicht. Also es gibt Materialien in der Medizintechnik, so dass wir jetzt aufgrund der langen Entwicklungszeiten und der besonderen Schwierigkeiten für Life Science Ausgründungen diesen Bereich eher scheuen. Durch die verbrieften Jahrzehnte, die man braucht, ehe tatsächlich ein Erfolg in der Regel zu sehen ist. Das ist bei Deep Tech auch eine lange, lange Reise, aber nicht ganz so lang, beziehungsweise sie ist nicht so monopolpolitisch überformt, so dass wir uns für dieses Gebiet entschieden haben, als ein breites Gebiet mit einer hohen Varianz und der Ansprachemöglichkeit von Natur- und Ingenieurwissenschaften in aller Breite. Der Hype und die besondere Spezialisierung, die wir gesehen haben im Bereich von Softwareentwicklungen, da ist der Zenit nahezu überschritten, wenn man jetzt sieht, wie viele sich dort getummelt haben, wie schnell und rasant das Geschäft gewesen ist und wie jetzt das, was Sie jetzt auch als Beispiel eingespielt hatten mit KI, wie wir in eine neue Sphäre eintreten, deren langfristige Entwicklung schwer abzusehen ist. Also was mag KI-Engineering in der Zukunft bringen? Und wie werden sich dadurch die Produkte ändern, die jetzt dort einmal Basis auch für Geschäft gewesen ist in den letzten Jahren? Von daher dieser Zwischenbereich Deep Tech und ein materialienbezogener. Ferner haben wir für diese Wissenschaftsfelder eine hohe Leistungsstärke. Also wenn man jetzt sieht, wie viele der sehr guten auch Wissenschaftler in den USA in Deutschland ausgebildet sind, die gerade in diesen Bereichen sich tummeln. Und es ist eben eine unglaubliche Vielfalt in der Anwendungsbreite und in den Möglichkeiten, Impact zu erzielen, sodass das für uns erstmal das ideale Gebiet zu sein schien für jetzt eine Anzahl von Jahren. Und es ist eben viel Musik drin, sodass wir jetzt in diesem Jahr ja als Jahresthema Wasser haben, also Water-Enabled Materials, Materialien für Wasser und also somit auch für die verschiedenen Ausschreibungslinien unterschiedliche Aspekte einspielen können, sodass es sowohl für ein altes Tätigkeitsfeld für Wasser und Gewässer was zu machen, als auch ganz neue Materialien, die durch Wasser aktiviert werden. Also um jetzt nur so zwei Antipoden zu schildern. Von daher finde ich das ein spannendes Thema, bei dem viel Musik drin ist.
Das ist gut zu hören, im wahrsten Sinne des Wortes. Frage an Sie, jetzt könnte ich die KI wieder fragen nach der Glaskugel. Was ist Tale from the Future für den Bereich Materialwissenschaften? Jetzt habe ich das Glück, mit Sabine Kunz zu sprechen, die sich in dem Feld sehr tief auskennt. Was sind für Sie so die faszinierendsten Entwicklungen gerade und wo Sie wirklich hoffen, dass wir bald auch hier über den Transfer in die Anwendung kommen und Gesellschaft, Wirtschaft, die Welt davon einen Vorteil hat?
Naja, was man jetzt sieht, dass durch die großen zahlengetriebenen Untersuchungen auf Molekülebene für Materialien hat man natürlich einen signifikanten Einfluss durch KI auch auf Material. Es gibt ja kaum eine Materialoptimierung, die nicht gleichzeitig in Kopplung mit auch KI-Tools und Möglichkeiten optimiert wird. Und auf der anderen Seite ist es immer noch hands-on, so dass am Ende des Tages etwas dabei rauskommt, was nachhaltiger Baumaterialien oder nachhaltiger produzierte Grundmaterialien oder aus Naturstoffen hergestellte Ersatzstoffe. Mir ist jetzt ein Projekt von uns in Erinnerung, wo es um aus Pilzmyzelien hergestellte, hochelastische, kunststoffähnliche, also ist kein Kunststoff, sondern eben Pilzmyzelien. Also, dass man da Ersatzmaterialien hat, bessere Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen, die eine hohe Belastbarkeit haben und die Dinge ersetzen können, die wir heute nicht mehr haben wollen im Sinne der Bewahrung der Schöpfung, für unsere Nachfolgenden. Und das ist mir schon wichtig, dass wir auch diese Aspekte mit integrieren können.
Und wenn ich habe sehr gut zugehört, auch am Anfang bei dem Thema Silobildung und Interdisziplinarität. Und wenn ich auch Ihre Arbeit bei der Stiftung sehr, sehr richtig verstehe, dann ist ja das auch wieder ein Beispiel. Sie haben es gerade angesprochen, aus wie vielen verschiedenen Disziplinen jetzt auch Innovationen in Materialwissenschaften kommen. Und Materialwissenschaften ist ja auch wieder eine Plattformtechnologie, die Anwendung über alle möglichen Industrien haben könnte. Ist das dann genau der Stimulus, den Sie mit der Stiftung widersetzen können, anwendungsnah mit einem Risiko auf eine Gründung auch fokussiert und die Interdisziplinarität ist gleich mit eingebaut?
Ja, das ist genau der, also unsere moderne Interpretation auch der Stiftungssatzung, dass wir nicht auf einzelne Naturwissenschaften mehr in der Förderung achten, sondern tatsächlich die Schnittstellenmöglichkeiten besonders fördern möchten. Und dabei ist ja nichts ohne Risiko, ob es dann nachher tatsächlich auch die technologischen Anforderungen und die Lebenszeiten bringt, die man braucht. Das ist dann eins der Risiken, die wir auch gerne eingehen wollen. Wenn denn dann tatsächlich ein Produkt bei rauskommt, was Lebenszeit haben kann.
Ja, das sollte genau die der Anspruch auch sein. Gut verstanden, wo Sie hier die Potenziale sehen in diesem speziellen Feld und den Fokus und auch, ich höre raus, der Aufruf, dass sich mehr Stiftungen und mehr privatwirtschaftliche Akteure auch beteiligen, ihren Fokus zu finden und an dieser Schnittstelle hin zur Gründung zu arbeiten. Jetzt haben Sie vor kurzem auch mit Ihrer Stiftung ein Papier, gemeinsame Unternehmertum, jetzt herausgebracht. Da ging es um unsere Wachstumskapitallücke. Wie kann denn eine Stiftung wie die Joachim-Herz-Stiftung in diesem Bereich helfen, diese zu schließen? Denn auch darüber sind wir ja schon seit vielen Jahren im Ökosystem am Debattieren. Wir wissen, dass wir sie haben. Wir wissen nur immer noch nicht, scheint mir, wie wir sie endlich geschlossen bekommen.
Also wir können als Stiftung ja in der Tat an der Kapitallücke nichts machen. Wenn man also jetzt zur Kenntnis nimmt, und das ist ja wunderbar herausgearbeitet in dieser Studie zu Wachstumskapital für Deep Tech Scale-Ups, in welcher Größenordnung die sich bewegen. Also man bräuchte ja tatsächlich milliardenschwere, mehrere VC-Fonds, um überhaupt mitspielen zu können und das, was an Know-how generiert ist in Europa, hier auch nutzbar zu machen. Das ist ja schon wirklich extrem frustrierend, dass hier viel erdacht wird, aber am Ende des Tages die Kapitalkraft nicht reicht über Series B hinaus, also dann tatsächlich auch die nächsten Schritte machen zu können, sodass da die Maus keinen Faden abbeißt, dass diese Hürde irgendwie zu überwinden ist. Nicht sein sollte, sondern ist. Und wie man das jetzt konkret macht, unter auch Aktivierung von privatem Kapital, von Kapitalsammelstellen und von Investoren, da ist es jetzt unerlässlich, sich hier zusammenzusetzen, auch auf den politischen Ebenen darüber nachzudenken. Und wenn man jetzt sieht, was jetzt auf der europäischen Ebene passiert, ist es ja nicht ohne Hoffnung. Aber man kann auch schon relativ frustriert drauf schauen. Was wir jetzt als Stiftung machen können, sind im Verhältnis dazu Kleinigkeiten. Unter der Gegebenheit, dass die Hamburger Joachim-Herz-Stiftung eine kapitalstarke ist, die über ein gutes Stiftungskapital verfügt und sie so verfasst ist, wie sie verfasst ist, dass sie eine in ihrer Asset-Allokation eine unternehmerische ist und eine sehr diversifizierte, selbstverantwortete Kapitalanlage hat, ist jetzt von uns gemeinsam entschieden worden, dass wir einen Mission-Related Investment Fonds auflegen und damit zumindest eine kleine Hilfeleistung für den ersten wichtigen Schritt noch bieten könnten. Auch für die Ideen, die aus der Förderung der Joachim-Herz-Stiftung heraus entwickelt werden. Und da wir alle ja über viele Jahre auch skeptisch und vorsichtig sind, ist das natürlich so anzulegen und so wird es auch geschehen, dass das in ein professionelles Fondsmanagement übergeben wird, so dass das kein Freifahrtschein für die eigenen Babys ist, die da mal in der Förderung waren, sondern lediglich ein Angebot, bei dem dann die Due Diligence schon erbringen muss, dass es auch tatsächlich was bringt, da sein Geld reinzustecken. Das machen wir jetzt und beginnen das in 26. Und es ist zumindest für diese Stiftung ein großer Schritt, also so systematisch sich jetzt auch aufgestellt zu haben, von der Förderung mit einer Spezialisierung, einer Möglichkeit auch tatsächlich eines institutionellen Angebotes neben vielen Universitäten, die sich die Freiheitsgrade nicht nehmen wollen, und dann auch tatsächlich einem Angebot, erste kleine Hüpfer zu ermöglichen, diesen Gesamtreigen aufzustellen. Und das macht mir sehr viel Freude.
Das höre ich heraus. Ich muss sagen, es ist ganz beeindruckend, wie Sie diese Kette systematisch gerade bauen, von der anwendungsnahen Forschungsförderung über den Transfer bis hin dann auch in diesem Bereich aktiv zu werden. Und ich hoffe, das ist ein Rollenvorbild für viele weitere Akteure. Kurze Frage noch zu diesem neuen Vehikel. Wird es auch da wieder einen Schwerpunkt gehen, der in Richtung Materialwissenschaften gehen, oder ist das breiter aufgestellt?
Ein Schwerpunkt im Bereich Deep Tech. Also wir werden erst in den nächsten Monaten verhandeln, wie sich jetzt Programmatik mit Systematik des Fonds verbindet. also man muss ja dann tatsächlich die Profis auch machen lassen, die möglichst dafür sorgen sollen, dass wir unser Geld nicht versenken. Und auf der anderen Seite ist es mein Wunsch, dass das auch einen programmatischen Schwerpunkt hat. Aber wie wir uns da tatsächlich einigen werden, das steht in den Sternen.
Verstanden. Sie werden sich hoffentlich einigen und dann sind wir alle ganz gespannt, wofür Sie sich entschieden haben. Das gesagt, gibt es noch ein weiteres Feld, wo Sie auch über die Stiftung bereits Wirkung erzielen, und das ist in der Talentförderung. Ich habe Programme gesehen, die schon bei Schülerinnen und Schülern ansetzen, die bei KI-unterstützter, fokussiertem Lernen, zugeschnittenem Lernen unterstützen, Wirtschaftssimulationen. Wann müssen wir eigentlich nach Ihrer Meinung und Perspektive anfangen, auch schon junge Talente auf das Thema nicht nur Forschung, aber auch Gründung hinzuweisen, hinzuentwickeln? Wir haben in unserem Podcast erst kurz vor Weihnachten mit Gewinnerinnen und Gewinnern von Jugend forscht gesprochen. Das war höchst aufschlussreich und spannend zu hören, wie da die jungen Talente schon auf einem sehr hohen Niveau forschen und auch für sich eine Karriere gestalten, die dann hoffentlich vielleicht auch mal in eine Unternehmensgründung dann mündet. Wo müssen wir Ihrer Meinung nach ansetzen? Wie früh?
Also schon früh, nicht zu früh, weil man auch ein bisschen die Kontinuität braucht, dann so etwas wie Schülerfirmen sich auszudenken, so dass wir ja einen großen bundesweiten Wettbewerb machen, in dem genau kleine Schülerfirmen und Projektideen im Mittelpunkt stellen, die dann auch in einem Bundeswettbewerb ausgezeichnet werden. Und da ist unsere Überlegung schon, dass es dafür dann auch nochmal eine Unterstützung gibt für erste Realisierungsschritte, damit man relativ früh noch vor einem Studium oder nächsten Berufsschritten einfach mal den Spaß gehabt hat, etwas als aus den eigenen Ideen so hingestellt zu haben, dass es funktioniert und dass man es einfach mal probiert hat. Das ist ja so ein bisschen auch der Spirit, den wir jetzt aus unserer transatlantischen Genese mitbringen, dass viele kleine Garagenfirmen in den USA schon von Schülern zum Teil hergestellt worden sind oder einfach ausprobiert worden sind. Und so ein bisschen dieses Spielerische braucht man, um auch nachher zu sagen, naja, was soll's, ich probiere es einfach mal. Mehr als dass es nicht klappt, kann ja nicht passieren. So dass das ja überall so ein bisschen der Spirit ist, dass es auf eine größere Gruppe von Gleichgesinnten treffen muss, die es auch nicht so schlimm finden, wenn es mal nicht geklappt hat. Also sehr schön ist das zu beobachten bei den sehr jungen Leuten, die in Israel, also Firmen gründen. Die haben häufig mit 22 die zweite Firma, weil die erste war dann noch nicht so richtig was. Also von daher finde ich das einfach wichtig, früh anzufangen. Ohne dass es jetzt direkt eine Linie geben muss zwischen einer frühen Experimentierphase und einem weiteren Berufsweg. Ich glaube, das kann entkoppelt sein. Es ist in jedem Fall was Positives, weil man mitbekommen hat, dass es auch diese Wege gibt und eine andere Wertschätzung auch gesellschaftlich daraus resultieren könnte.
Sehr gut. Jetzt möchte ich zum Abschluss mit Ihnen nochmal nach vorne schauen, ein paar Jahre. Wenn Sie jetzt, und Sie haben so viele unterschiedliche Aspekte des Wissenschaftstransfer, Innovationsökosystem gesehen, Sie gestalten ihn gerade neu. Was wäre so Ihr Wunsch? Was ist der größte Hebel in Deutschland, um die Tech wirklich zu unlocken? Also dahin zu kommen, ist es Talente, ist es Kapital, ist das das Thema IP-Transfer an den Universitäten? Wo ist für Sie der größte Hebel, damit wir diese Lücke, die wir haben, aus starker Wissenschaft, neue Innovationen und Startups zu machen, dass wir die geschlossen bekommen?
Also ein anderes Bewusstsein im Bereich der Talente. Also dass man tatsächlich die Pipeline anders bestückt bekommt und dass es unter den vielen Talenten mehr gibt, die dieses Gen es auch in eine Praxis umzusetzen, dass man davon einfach mehr hat. Dass es eine größere Gemeinschaft gibt, die das natürlicher mitmachen und natürlicher mitdenken. IP halte ich schon für ein hakliches, administratives und logisches Problem, aber eins, was lösbar ist. Und dann ist es tatsächlich wichtig, an der richtigen Stelle die richtige Menge Geldes zu haben. Und Profis, die dann auch die Übersetzung zwischen A und B machen.
Was macht Sie persönlich zuversichtlich, dass wir das hinbekommen?
Wenn ich gegenwärtig die Verzagtheit sehe, bin ich jetzt im Hinblick auf die nötigen Investmittel nicht so besonders optimistisch. Im Hinblick auf die anderen Schritte, die ich zuvor erwähnte, optimistisch, weil ich finde, dass jeden Monat mehr ein bisschen überzeugter werden.
Und mit Ihnen im Ökosystem und Ihrem Schaffen und diesem Aufruf, dass wir alle optimistisch bleiben, können wir diesen Podcast wunderbar beenden. Liebe Frau Kunz, ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich bedanke mich auch. War sehr schön.
Ja, Thorsten, sehr spannendes Gespräch, das du mit Sabine Kunz geführt hast. Ich habe den Eindruck, man könnte jetzt im Grunde noch mal mindestens in derselben Länge wahrscheinlich weitermachen und die Themen tiefer legen. Ist ein sehr, sehr, sehr weites Feld und ihr habt viele, viele Punkte angerissen. Vielleicht mal, was mir schon mal richtig gut gefällt, ist hier, Frau Kunz spricht hier über das Thema Machen. Das ist ja was, was uns auch immer gut gefällt. Also Reden ist das eine und Konzepte sind ganz super und Strategien natürlich auch, aber Machen ist schon auch sehr cool. Und mir ist dann nochmal eingefallen, auch wenn man so sagt, wo wird denn auch wirklich an den Unis was gemacht? Erinnerst du dich vielleicht an das Gespräch mit Felix Pirnbacher, der berichtete über das Rennsportteam an der TU in München? Und als er das erzählte, sind mir direkt auch noch x andere Leute eingefallen, die man dann in der Gründerszene plötzlich wieder sieht, die auch in diesem Rennsportteam waren. Also es sind offensichtlich Leute, naja, die haben was gemacht. Und das war, glaube ich, auch vor dem Hintergrund, dass sie darauf hinwies, zu sagen, wir brauchen auch eine Haltung, die sagt, machen denn die Leute auch, die akademisch arbeiten, erwecken die wenigstens den Eindruck, dass sie dann am Ende auch was damit machen möchten. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ansonsten muss ich sagen, finde ich ja schon bemerkenswert, wie uralt eigentlich diese Diskussion über die Transferschwäche bei uns in Deutschland und in Teilen vielleicht auch in Europa ist. Aber Deutschland ist schon sehr ausgeprägt. Und ich wundere mich dann manchmal dann doch immer über die Diskussion, dass sie auch recht, ja, also sie werden gefühlt von außen betrachtet immer sehr schnell sehr emotional, weil egal an welche Stelle man so piekst, treten alle in so eine Art Verteidigungshaltung. Also die einen, die dann sofort rechtfertigen, dass sie ja wahnsinnig tolle Dinge tun. Und das stimmt ja auch. Also wir sehen ja auch wirklich Stellen, an denen das schon sehr gut funktioniert. Also ich erinnere mich, dass wir mit Herbert Mangesius über das CDTM zum Beispiel der beiden Münchner Universitäten sprachen, was, wenn man auch auf die Erfolgsgeschichten guckt, wie viele Unicorns kommen aus diesem Umfeld, ist das sicherlich mit Abstand das erfolgreichste Gründerprogramm oder Transferprogramm, auch wenn es um Gründungen geht in Deutschland. Also da läuft natürlich wahnsinnig viel richtig und den Leuten muss man auch nicht erklären, wie die Welt funktioniert. Trotzdem wissen wir, dass das noch kein Flächenphänomen ist und es stehen natürlich auch die Universitäten, vor allen Dingen aber auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, gerade die angewandte Forschung ja auch auf ihrem Ticket stehen haben, also insbesondere an Helmholtz, Fraunhofer, immer wieder mal in der Kritik, zu sagen, müssten wir da eigentlich nicht noch mehr erwarten können beim Transfer. Und diese Diskussion, so wirkt es auf mich manchmal, wenn dann oft so geführt, dass jeder im Kreis ein bisschen auf den anderen guckt und sagt, naja, wir würden ja schon und wir wissen auch, dass wir mehr machen müssen. Das können wir aber nur, wenn ihr dieses tut, wenn der Gesetzgeber jenes macht und wenn mehr Geld da ist und so weiter. So nehme ich zumindest die Diskussion von außen wahr. Und das andere ist, dass in dem Zuge relativ oft dann auch nochmal so die ganz große Systemfrage gestellt wird. Also sind wir eigentlich auch mit der Art und Weise, wie unsere Wissenschaftslandschaft aufgestellt ist, mit den Unis und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die aber schon ganz lange Historien haben, teilweise bis in die Kaiserzeit reicht das zurück. Ist das noch alles zeitgemäß und sind die, man spricht ja manchmal dann von den Königreichen, ne? Also dann innerhalb der Unis, in den Instituten, innerhalb der Forschungseinrichtungen, wie sieht es mit den Overheads, den großen Zentralen und den Hierarchien aus? Haben wir Doppelstrukturen? Und sind das nicht eigentlich Innovationshemmnisse? Also auch diese, das ist ein Teil der Diskussion. Ich will das mal ganz wertfrei beschreiben, aber das scheint mir ein wichtiger Aspekt da zumindest auch zu sein. Oder die Frage, wie werden denn eigentlich Leute, die das System auch ein Stück weit sprengen können und da nicht konform reinpassen, wie werden die denn integriert? Haben wir einen Systemwettbewerb? Und wie sind auch diese Universitäten dann in wirtschaftliche Ökosysteme eingebunden? Also das, ich verfolge das wirklich mit großem Interesse, wäre aber auch vor allen Dingen sehr an deiner Einschätzung interessiert, Thorsten, weil im Gegensatz zu mir bist du tatsächlich wahrscheinlich den Großteil deines Berufslebens an dieser Schnittstelle Forschungstransfer beruflich tätig gewesen. Und deswegen, du verfolgst das jetzt schon so lange, würde mich natürlich auch mal interessieren, jenseits der Dinge, die ihr unmittelbar besprochen habt und auch der Einschätzung von Sabine Kunz, was deine Learnings eigentlich so der letzten Zeit waren, wo stehen wir Aber was machen wir denn vor allen Dingen jetzt auch nach vorne? Wie kommen wir denn aus dieser Malaise der Transferschwäche wieder raus?
Ja, damit können wir jetzt nochmal eine eigene Podcast-Episode füllen. Aber Sabine Kunz hat ja schon spannende Hebel angesprochen. Ich muss nochmal unterstreichen oder ich würde sogar auch nochmal zuspitzen. Ich glaube, die Forschungseinrichtungen haben erhebliche Kritik aushalten müssen in den letzten Jahren von vielen unterschiedlichen Akteuren, dass sie einfach ihren Job nicht machen und dass wir deswegen in Deutschland auch hinterherhinken, weil das eine sind die CDTMs und sind die studentischen Gründen. Das andere ist einfach, was da an Wissen, an Technologie, an Potenzial in jeder der einzelnen großen Forschungseinrichtungen verborgen ist, was wir einfach immer noch deutlich zu wenig ins Spiel bekommen. Und ich meine, die ganz große Systemfrage, die kann man sich auch immer stellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch der Versuch vielleicht von den konkreten Hebeln ins Machen zu kommen, heute auch manchmal abzulenken. Natürlich, es gab schon Vorschläge, dass wir irgendwie Fraunhofer, Max Planck und Co. einstampfen und nochmal diese Forschungseinrichtung neu aufsetzen. Wir wissen nur, glaube ich, beide, dass das morgen nicht funktionieren wird und dann übermorgen nicht unsere Probleme löst, sondern die Frage ist ja de facto, und ja, die Diskussion ist alt, wie können wir das eigentlich heute besser machen? Und ich glaube, wir haben tatsächlich ein weiter großes Potenzial, unsere Technologietransfer-Offices anders und besser aufzustellen. Das sind einfach die Organisationen innerhalb der Forschungseinrichtungen, die dafür sorgen, dass neue Technologien, neue Erfindungen erstmal identifiziert werden, dass sie dann nachher auch als IP, als Patente angemeldet werden. Und dann sollen sie natürlich auch noch unterstützen, dass die Kommerzialisierung funktioniert. Und Sabine Kunz hat das so schön als Generalisten auch beschrieben und in vielerlei Hinsicht sind sie das auch. Und da ist noch wahnsinnig viel zu verbessern, denn ich empfinde viele dieser Einheiten als nicht proaktiv genug in der Zusammenarbeit mit den Forschern und den unterschiedlichen Subinstituten der großen Forschungseinrichtungen. Also im Idealfall müsstest du auf ein TTO, wie es in Kurzform heißt, morgen als Investor zugehen können und müsstest die Frage, was sind eigentlich die Top 10 Technologieprojekte, die wir im nächsten Jahr ausgründen können? Ich kann mir vorstellen, dass die meisten die Antwort darauf nicht kennen. Das zweite ist, dass wir auch, und auch das hat Sabine Kunz übrigens, da können wir nachher vielleicht nochmal speziell drauf eingehen, angesprochen, die Frage, wie viel Industrie- und Startup-Erfahrung ist eigentlich in diesen Institutionen gebündelt. Und das ist manchmal recht dünn. Das ist aber manchmal auch beeindruckend gut. Man sieht, es gibt so ein paar Akteure, die mir gleich in den Kopf kommen, wo ich sage, da ist der ein oder andere TTO vom Erfahrungslevel, auch industriespezifisch, deutlich besser aufgestellt als der ein oder andere VC, den wir haben, der in Deep Tech investiert. Und da ist die Kritik sicherlich unberechtigt. In der Breite muss ich aber schon sagen, und ich erinnere mich, Also solange noch Leute eingestellt werden, die aus dem Consulting kommen und sagen, naja, das war jetzt aber ein paar anstrengende Jahre, ich möchte einfach ein bisschen weniger machen und dann ist die Reaktion aus dem TTO darauf, okay, eingestellt, dann zeigt das so ein bisschen, welcher Wind weht oder nicht weht in diesen Einrichtungen. Damit kann man natürlich ganz wenig unternehmerisch bewegen und viele haben auch ein bisschen darunter zu leiden, dass die Reputation intern nicht so hoch ist. Bedeutet also, wie können wir die TTOs so aufstellen, dass sie unternehmerisch erfahren, industrienahe Expertise haben, gleichzeitig nach innen intensiv arbeiten können, um wirklich auch das an Potenzial zu identifizieren, was da ist, ist schon mal eine höchst spannende Frage. Und das hängt auch an der Finanzierung. Auch das ist etwas, was ein ganz spannender Aspekt ist, wie viel Geld wird diesen Einheiten überhaupt zur Verfügung gestellt, ihren Job zu machen. Denn ich kann als Ökosystem viel erwarten, wie bekommen wir eigentlich mehr Tech-Transfer-Deals hin und aus den Unis nach außen gebracht, wenn dann am Ende des Tages überhaupt nicht die Ressourcen da sind, das zu tun. Also eine Diskussion, die schon alt ist, aber ich glaube, wir müssen sie unternehmerischer aufstellen in vielerlei Hinsicht. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das andere, auch das hat sie angesprochen, das Reputationsspiel in der Wissenschaft brauchen mehr, und das ist leider so ein bisschen eine Generationenfrage, aber ich sehe das gerade ganz positiv, dass sich das entwickelt, dass es Professorinnen und Professoren gibt, die das Unternehmertum, das Gründen von Startups deutlich mehr als auch ihre eigene Priorität und Leidenschaft entdecken und damit auch etwas in die eigene Organisation reinimpfen und reinstreuen an Mindset und auch an Prioritäten, was vielleicht eben nicht mehr ist, es geht nur um die wissenschaftliche Reputation, sondern es geht vielleicht auch um die Wirkung, die wir mit dieser Technologieentwicklung entfalten außerhalb der Wissenschaft. Und da brauchen wir, ich sag mal so, da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Professor, die werden immer seltener, sind noch so ein bisschen auf dem hohen Ross, dass sie glauben, dass sie sich damit nicht beschäftigen müssen. Oder wenn da mal einer kommt und gründet, dann muss ich aber ganz viele Anteile an diesem Unternehmen halten, weil es kann nicht sein, dass irgendjemand anders mit meinem Unternehmen und meiner Technologie dann reich wird. Also TTO-Seite, Mindset in der Wissenschaft, auch von den führenden Köpfen geprägt, ist noch was. Und dann ganz klar, wir müssen die Art und Weise, wie diese IP-Transfer-Deals stattfinden, schneller, transparenter, den Sweet Spot finden zwischen dem, was der Kapitalmarkt auch akzeptiert und akzeptieren kann, an Anteile, die eine Forschungseinrichtung hat, die vielleicht die Leute aus der Forschung, die mitkommen, die Professoren, die Forscher, welche sie haben und was dann auch nachher noch eigentlich den eigentlichen Gründerteams zur Verfügung steht und dann auch für die Kapitalgeber. Und vielleicht noch letzter Aspekt. Naja, wir brauchen, ich habe es eben angeschnitten, eine Generation an VCs und die bildet sich gerade. Ich finde das hochspannend, das macht mich sehr optimistisch, die wieder lernen, Deep Tech-Unternehmen auch nicht nur zu finanzieren, sondern ja auch tatkräftig mit zu unterstützen und zu bauen. Und das ist eine spezielle Expertise. Und wenn ich 20 Jahre E-Commerce und SaaS gemacht habe, dann bin ich nicht morgen mal eben dabei, eine Fusionsenergie-Spin-Off zu unterstützen oder der beste Partner zu sein für ein Biotech-Startup. Ja, es ist einfach spezielle Expertise, die es benötigt und einen anderen Investmentansatz. Und ja, deswegen vielleicht bottom line, neben den kleinen systemischen Tweaks, die wir hier machen können, uns fehlt eine Generation auf allen Seiten, die diese Schnittstelle gut kann. Und wir brauchen ein paar fette Exits, die dann auch noch mehr Lust machen, dass Menschen sagen, ich möchte an dieser Deep Tech Schnittstelle mitarbeiten. Also das mal so ein paar Aspekte und auch eingehen auf das, was Sabine Kunz gesagt hat, wo ich glaube, das sind die Stellschrauben.
Das ist ja, ich glaube, diese Schnittstellenthematik, also uns fehlt ja immer noch so ein bisschen, weil diese ganz, ganz, ganz großen Erfolge noch nicht da sind, so auch das Playbook, aus denen man jetzt komplett ableiten kann, wie es geht. Und jedes Unternehmen kann dir eine etwas andere Geschichte wieder erzählen, wie es mit dem Transfer dann geklappt hat oder auch mal weniger geklappt hat. Gleichzeitig, was ich schon beobachte, ist, dass sich die Investoren doch auch noch stärker in die Nähe der Forschungseinrichtungen durchaus auch sehr früh schon begeben. Und ich glaube, das hat angefangen eher im Bereich der Life Sciences. Also mein Eindruck war, dass da sehr früh Investoren erkannt haben, dass dort Schätze schlummern in den Universitäten und Forschungseinrichtungen, von denen die jeweiligen Forscher selber noch gar nicht wissen, dass es hier ein Gründungspotenzial gibt. Und die aber Skills und Verfahren aufgebaut haben, sich diesen Leuten dann zu nähern und ihnen Angebote zu machen, darüber eben nachzudenken, ob das nicht auch Dinge wären, die man kommerziell nutzen kann. Und ich habe so den Eindruck, das passiert auch jetzt in den Deep-Tech-Bereichen früher, also diese gegenseitige Annäherung. Und damit das eben nicht mehr so versäulte Welten sind, wie auch, was ihr ganz am Anfang eures Gesprächs ja auch besprochen hattet, die Versäulung innerhalb der einzelnen Disziplinen. Ich meine, damit geht es los. Es geht aber mit der Versäulung der Systeme ja eigentlich weiter, ne? Und deswegen spricht man ja nicht zu Unrecht auch von Ökosystemen, um zu sagen, wenn Dinge sich in einer Nähe untereinander befinden, dann haben sie auch schon mal Chancen, eher die Schnittstellen dauerhaft zu bespielen und nicht eben es dem Zufall zu überlassen, ob dann Dinge zustande kommen oder nicht.
Ja, 100%. Wir wissen, dass, du hast es sehr gut beschrieben, auch aus meiner Sicht, die Life Sciences sind viel mehr ein eingeschwungener Zustand. Da gibt es auch Investoren, die selber Forscher waren, die vielleicht selber erfolgreich gegründet haben und dann in diese Rolle reingehen. Und dann wirkt das natürlich auch als Netzwerk sehr viel enger, ja. Und man kennt sich, man weiß, was man voneinander zu erwarten hat. Und ich meine, das haben wir auch hier in dem Podcast schon besprochen, ja, was große, starke Ökosysteme auszeichnet, dass diese Grenzen auch fließend sind. Und auch das hat Sabine Kunz nochmal angesprochen, wo die Stiftungen einen Mehrwert bringen können, weil sie auch Leuten ermöglichen. Sie hat davon gesprochen, dass man sowohl mal in der Forschung arbeitet, dann geht man noch mal in die Industrie und wieder zurück. Auch das ist ein Aspekt, den wir schon mehrfach beleuchtet haben, dass wir hier immer noch zu stark eine Karriere in der einen Struktur bauen und dort fahren. Und das ist ja auch so ein Stück weit, wo man sagen muss, Wenn ich aus einer Technologietransfereinrichtung die andere Seite noch nicht gesehen habe, fällt es mir auch schwerer, die Schnittstelle zu bauen. Das gilt aber übrigens genauso umgekehrt. Der ein oder andere Investor oder Gründer, der sich noch nie damit beschäftigt hat, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert und wie auch Technologietransfer funktioniert, kann genauso wenig gut diese Schnittstelle bauen. Und deswegen die beiden Seiten und die Akteure müssen sich viel öfter treffen, viel enger miteinander noch arbeiten und miteinander lernen, wie dieses Spiel Deep Tech Spin-offs zu bauen funktioniert. Und ich bin da wirklich optimistisch, dass wir mit jedem Jahr da diese Seiten enger zusammenkommen.
Also ich bin da auch sehr gespannt und vor allen Dingen, was mir jetzt vorhin aber auch nochmal durch den Kopf gegangen ist, ist so ein bisschen die Frage, von welcher Seite nähert man sich da denn jetzt nun eigentlich an? Also meine Sorge bei der Transferdiskussion ist so ein ganz klein bisschen, dass man unter Umständen an dem eigenen Erfolg später mal noch ersticken könnte, nämlich dahingehend, dass man zu sehr es top-down jetzt versucht, so perfekt zu designen und damit aber eigentlich die Leute aus dem Blick verliert, die Innovation eigentlich erzeugen wollen. Oder dass man sozusagen an einer Stelle des Systems optimiert, die eine andere Stelle noch etwas aus dem Blick lässt. Wie komme ich da drauf? Ich habe vor einiger Zeit mir mal angesehen, wie die Learnings aussahen aus den sogenannten Fast Grants, die damals in Corona-Zeiten ausgelobt wurden. Da gab es also eine Gruppe von Leuten, von Unternehmern, unter anderem der Stripe-Gründer Patrick Collison war dabei und ein paar seiner Kollegen, die gesagt haben, es kann ja überhaupt gar nicht sein. Wir sind in einer riesen Gesundheitskrise. Wo sind denn jetzt die Forscher, die sich sofort mit allem, was sie haben, auf dieses Thema stürzen und uns helfen, alle möglichen Impfungen, Medikamente und Sonstiges zu entwickeln? Und haben also festgestellt, es gibt da offensichtlich ein Finanzierungsdefizit und haben dann praktisch überlegt, wie kann man so eine Art Notfallfinanzierung auf die Beine stellen. Sie haben also Grants ausgelobt, wo das Versprechen war, man kann einen Antrag binnen 30 Minuten ausfüllen, sehr, sehr schlank und sehr, sehr einfach. Und es gibt binnen 2 Tagen eine Entscheidung für den Forscher, ob er diesen Grant bekommt oder nicht. Die Kollegen sind sehr schnell, also in den ersten Wochen schon, mit Anträgen überschwemmt worden. 6.000 habe ich gelesen, 6.000 Anträge, 260 Grants wurden letztendlich ausgegeben, Gesamtbudget etwa $50 Millionen in ganz kurzer Zeit. Und die Kollegen haben sehr interessante Beobachtungen gemacht, nämlich dass unter den Antragsgewinnern sehr, sehr viele Top-Forscher von absoluten Top-Universitäten waren, von denen die Kollegen aber eigentlich unterstellt hatten, naja, die sollten doch eigentlich das Funding haben und die haben so starke Institutionen im Rücken, dass sie doch relativ schnell an diese Ressourcen kommen sollten. Dem war aber nicht so und deswegen haben sie was ganz Interessantes gemacht und zwar eine Nachbefragung der Forscher, die einen Grant aus diesem Programm bekommen haben. Und da habe ich dir mal ein paar Zahlen mitgebracht, weil die absolut verblüffend sind. Erstes Ergebnis: 57% der befragten Forscher haben angegeben, mehr als ein Viertel ihrer Zeit mit Anträgen und Bürokratie zu verbringen. Absoluter Wahnsinn, also an Streuverlusten, die man an der Stelle schon erleidet. Dann die Zahl, die mich noch mehr eigentlich vom Hocker gehauen hat: 78%, fast 80% würden ihr Forschungsprogramm fundamental verändern, wenn sie freier über ihr Budget bestimmen könnten. Das heißt, Thorsten, dass da im Grunde das System der Forschungsfinanzierung die besten Köpfe eigentlich davon abhält, das zu tun, was sie wollen und was sie am besten können. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und dann geht es sozusagen gerade so weiter. 81% der Forscher, die dort befragt wurden, haben angegeben, sie würden, wenn sie freier über ihre Budgets verfügen könnten und eben das nicht in dieser Projektlogik machen müssten, deutlich ambitioniertere Projekte verfolgen. 62% haben gesagt, sie würden auch außerhalb ihres Standardfelds forschen. Das hat mich sofort nochmal an euer Gespräch erinnert, also zu sagen, wer begibt sich denn jetzt an den Rand der eigenen Disziplin oder sogar ein Stück weit über hinaus oder mit Kollegen zusammen dann eben tatsächlich an die Grenzbereiche. 44% haben gesagt, sie würden deutlich mehr Hypothesen verfolgen, die von anderen Forschern für sehr unwahrscheinlich gehalten werden. Das ist natürlich hochinteressant, weil sie im Grunde damit sagen, wir müssen raus aus dieser sehr konsensgetriebenen Art und Weise, wie wir auch die Begutachtung machen und die Allokation von Forschungsgeldern machen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich also bei allem Verständnis für diese Fragen von Wirkung und Wirkungsorientierung und müssen wir Leute auf bestimmte Ziele ausrichten, gefragt, ob man da nicht ein großes Risiko eingeht, den Nagel von vornherein schon völlig falsch in die Wand zu setzen. Weil wir damit ja unterstellen, dass die Leute, die wir für die klügsten Köpfe halten, nicht in der Lage sind, ihr eigenes Arbeitsprogramm zu gestalten. Ich spitze das jetzt ein bisschen zu, weil die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen und es soll auch kein Entweder-Oder sein. Aber es hat mich extrem nachdenklich gemacht und ich habe mich dann gefragt, ist Transfer wirklich ein planbarer Output oder ist es eigentlich ein emergentes Ergebnis? Und das würde dann, wenn man das jetzt zu Ende denkt, ganz holzschnittartig heißen, müssen wir nicht viel mehr Pull bei dem Thema Transfer erzeugen als Push. Was meine ich damit? Wenn man jetzt mal bei der Forschungsförderung an sich ansetzen würde und sagt, wir gestehen also den Leuten deutlich mehr Freiheiten zu, wie sie ihre Themen setzen, in der Hoffnung, dass sie dann noch bessere Ergebnisse im Grunde schon mal in ihrem Forschungsfeld bringen und dass eben doch einige dabei sind, die auch eine Wirkungsorientierung implizit vielleicht haben, dass wir sie aber sozusagen aus dem System heraus mit Sensoren versorgen, mit Leuten, die in der Peripherie sind, die sehr schnell erkennen, wann es denn plötzlich Gründungs- oder Verwertungspotenziale gibt. Und das kann ja so aussehen, dass man immer wieder mal Entrepreneure an die Schnittstelle jetzt sozusagen zu diesen Forschungseinrichtungen bringt, die dort einfach regelmäßig auftauchen, dass man regelmäßige Check-ins hat, wo man sich auch ohne Agenda einfach mal austauschen kann, um zu wissen, was passiert denn eigentlich. Peer-Signale auch mal auffangen zu können. Also jemand anderem die Chance zu geben, zu dir zu sagen, das, woran du arbeitest, daraus könnte man doch wahnsinnig viel machen. Lass uns über diese Dinge mal nachdenken. Ein bisschen eben auch zu sagen, wie wählt man das Industrieinteresse auch an solche Institutionen dran, um dann eher aus dem Ansatz oder dieser Logik zu kommen, zu sagen, okay, der Forscher hat Dinge in der Hand und sollte er die erste Zuckung machen, dass es relevant sein könnte in Form einer Ausgründung oder des Transfers, dann muss das System so gut sein, dass es sämtliche Friktionen dann aber auch sehr schnell aus dem Weg räumen kann. Also das könnte sein, eine ganz kurzfristige Gründungsfreistellung zum Beispiel für einen Professor. Deutschland überhaupt gar keine leichte Geschichte. Von Nebengenehmigungen will ich jetzt mal noch überhaupt gar nicht reden. Also es wäre ja auch so ein Thema. Relativ schnell schon mal, ich sag mal, so eine Art Pre-Seed-Finanzierung, die dir ermöglicht, die Dinge auszuprobieren. Ein IP-Fast-Track, du hast das Thema IP ja angesprochen, das ist ein, also Betonung würde dann hier auf fast tatsächlich liegen. Also sehr schnell diese Dinge sehr standardisiert geregelt zu bekommen. Co-Founder-Matching zu machen. Das sind ja auch Dinge, mit denen du dich beschäftigst, zu sagen, wenn jemand aus der Chemie, aus der Physik kommt und sagt, ich möchte ein Geschäft aufbauen, aber mir fehlt so ein bisschen die Perspektive auf dieses Thema Business. Es gibt da draußen aber in der Welt Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Und wie kann man dort vielleicht also Gründerpaare auch nochmal gezielter zusammenführen, ein bisschen dann eben natürlich zu Investoren und Kundenkontakten. Also das kam mir nochmal so in den Sinn, dass sagen, tun wir uns mit dieser Detaildiskussion einen Gefallen. Sie ist wahrscheinlich notwendig, aber sie ist eigentlich nur die Hälfte oder die halbe Währung, wenn wir nicht auch nochmal drüber nachdenken, wie finanzieren wir eigentlich ganz grundsätzlich Wissenschaft und Forschung.
Ja, und das ist etwas, wo ich selber auch aus dem Gespräch heraus viel gelernt habe und vielen Dank auch jetzt gerade von dir nochmal ganz spannende Impulse bekommen habe, denn wir können uns ja nicht ernsthaft über Transfer unterhalten, wenn wir nicht echt starke, ich möchte noch nicht innovative, aber wirklich groundbreaking Science entwickeln. Ja. Und das braucht wahrscheinlich ein anderes Umfeld, denn die Silos, die gebildet werden, die verhindern, dass Cross-Disciplines gearbeitet wird und dann auch immer auf klare Ziele der Publikationen. Und ich merke diese, wenn ich es raushöre, diese Spezialisierung, die so speziell ist, dass du schon gar nicht mehr weißt, was eigentlich die größere Welt um dich herum da den ganzen Tag baut und wo die Anknüpfungspunkte sind. Es ist natürlich etwas, was nicht zuträglich ist und es scheint mit Incentivierungen und Strukturen, die das fördern, zu tun zu haben. Also ja, ich sehe erstmal, ich finde das übrigens auch spannend in dem Ansatz, den die Sprint verfolgt, auch Innovationen zu finanzieren, weil sie dann doch auch manchmal Wege beschreitet und ganz konkret Freiheiten öffnet für Leute, die außerhalb allem Vorstellbaren und außerhalb vielleicht gerade der Technologiepfade, die en vogue erscheinen, die vielleicht auch durch die öffentlichen Förderprojekte hier und da schon mal unterstützt werden, dass sie diese Wege öffnen. Das gesagt, glaube ich, dass wir dann, und das ist in einem zweiten Schritt, diese unternehmerische Erfahrung näher an die Forschungseinrichtung ranzubringen, ist ganz entscheidend. Und ich glaube, dass wir, oder meine, andersrum, ich habe letztens den Begriff gelernt, der Malaysia Trap. zwei US-Veteranen, die Jahrzehnte in diesem Technologietransferumfeld unterwegs waren. Und sie beschrieben die Malaysia Trap, die mir bis dato nicht geläufig war, als eine Falle, als das Land Malaysia versucht hat, auch den eigenen Forschungsoutput und den Forschungstransfer zu verbessern. Und alle KPIs waren ein Stück weit zu frühphasig gesetzt, sodass es eher darum ging, okay, und wie viel Patente und wie viele Projekte haben wir und wie viel vielleicht mal irgendwie Spin-offs. Sondern die Frage ist ja auch, was hinten raus wirklich an Innovation skaliert, finanziert etc. rauskam. Warum erwähne ich das? Weil wir haben natürlich gerade mit den Startup Factories in Deutschland eine spannende Entwicklung, wie wir eigentlich Vehikel schaffen außerhalb der Forschungseinrichtung, die aber Unternehmertum enablen sollen, unterstützen sollen und am Ende des Tages auch gute Kontakte in Industrie- und Investorenszene haben. Ich glaube, hier sind zwei Dinge, ein paar kenne ich besser, andere weniger gut. Ich glaube, es ist extrem wichtig, zweierlei. Das eine, dass wir jetzt nicht wieder anfangen, diese Vehikel zu nutzen, um deswegen Malaysia Trap noch mehr Awareness und dann machen wir noch Pitch-Events und dann machen wir irgendwie noch ein paar Frühphasenprogramme. Ich glaube, davon haben wir schon eine ganze Menge, sondern wie schaffen wir es wirklich sehr fokussiert auf das Thema, wie machen wir aus einer Technologie einen kommerziellen Erfolg? Und das geht deutlich über ein paar schöne Events und Frühphasenprogramme heraus. Und das Zweite ist zu vermeiden, was Sabine Kunz auch nochmal sehr betont hat, sei auch Industrie- oder Technologiefeld spezifisch, weil es ist so schwer, Technologietransfer richtig hinzubekommen. Du kannst es nicht für alle Felder. Und ich würde sehr hoffen, dass diese Startup-Factories in den Ökosystemen, auch in denen sie unterwegs sind, klare Foki finden. Und so viel Expertise, marktrelevante Expertise um sich herum poolen und in sich aufbauen, dass sie ein absoluter Top-Partner sind, auf Augenhöhe mit den wissenschaftlichen Partnern, um echt diesen, das, was du eben sagtest, dieser Sensor zu sein, zu sehen, was da an Technologien entsteht und das gleich übersetzen zu können, das, was der Forscher nicht kann, was ist eigentlich die Marktchance daraus und dann auch wirklich in der Lage ist, das zu tun. Also die Startup Factories, ähnlich wie was die Joachim Herz Stiftung auch gerade macht, dieses System neu zu bauen und an andere Wege zu ermöglichen, auch mit anderen Finanzierungsformen, dass hoffentlich dass diese Vehikel gut aufgebaut werden, weil sie wären ein ganz großer Hebel für uns.
Ich hoffe ja auch, dass sozusagen dieses Modell jetzt, was Sabine Kunz für die Stiftung beschrieben hat, funktioniert aus ganz verschiedenen Gründen. Weil wir in Deutschland ja auch schon relativ lange über diese Frage reden, wie können wir mehr Stiftungskapital auch für Venture Capital zum Beispiel verfügbar machen. Also du hast die Zahlen am Anfang ja genannt. 110 Milliarden ist ein Pool, der liegt. Der ist natürlich nicht nur dafür da, jetzt in Innovation zu investieren. Die Frage ist, wenn das aber eine Stiftung gerne möchte, wie könnten wir es ihr denn dann ermöglichen, das auch tatsächlich zu tun? Und das stößt ja dann immer wieder doch auch an also Rechtsunsicherheiten, das fängt dann an mit dem Vermögenserhaltungsgrundsatz, aber über welchen Zeitraum muss eigentlich gewährleistet sein, dass das Kapital auch erhalten bleibt? Das ist so eine typische Frage, die dann doch den einen oder anderen davon abhält, auch in längerfristige Investitionen reinzugehen. Oder dieses Thema, dass du eben laufende Erträge erzielen musst, aus denen du dann deine gemeinnützigen Zwecke erfüllst. Also das beißt sich dann auch immer wieder und das Interessante ist, dass da die Amerikaner sehr viel klügere Wege schon auch gefunden haben, Modelle zu schaffen, die es Stiftung auch ermöglicht, Verschiebungen zwischen der Ertrags- und der Vermögenssphäre jetzt mal herzustellen. Und das, was die Sabine Kunz beschreibt, scheint so zu sein, als hätten sie einen sehr klugen Weg gefunden, der einerseits rechtskonform ist und andererseits aber schon der Stiftung ermöglicht, aus dem Kapital der Stiftung heraus Investitionen zu tätigen, die aber im Rahmen auch ihrer Mission letztendlich liegen. Also es ist kein reines Finanzinvestment, obwohl es professionell so gemanagt wird und auch die Investitionsentscheidung so gefällt wird, aber in einer Schneise, die sozusagen kompatibel ist mit dem gemeinnützigen Zweck, den die Stiftung verwirklichen möchte. Wir haben vor vielen Jahren das auch mal versucht, sozusagen in der politischen Sphäre etwas bekannter dieses Thema zu machen, um einfach zu sagen, dieses Potenzial ist da. Man sollte niemanden zwingen, aber man sollte denen, die das gerne machen möchten, einen rechtssicheren Weg anbieten, wie sie es dann tun können. Wie gesagt, da kann man nach Amerika gucken. Und deswegen hoffe ich sehr, dass dieses Modell auch funktioniert, weil wenn die Stiftung es dann sogar noch schafft, eben eine Nische zu finden und jetzt nicht das Gleiche macht wie alle anderen, also jetzt ganz frühphasig, Early Stage, Venture Capital, so wie alle anderen auch, dann wäre es eigentlich fast eine verschenkte Chance gewesen, sondern wirklich nochmal einen neuen Baustein da in die Landschaft setzt, vielleicht sogar auch in der späteren Phase, was ich viel interessanter fände, dann ist das nochmal ein Beispiel, in dem andere sich möglicherweise orientieren könnten. Und dann haben wir plötzlich nochmal einen neuen Akteur im Ökosystem, der uns helfen kann.
Ja, und dann eben auch als Rollenbeispiel, dass dann hoffentlich mehr diesem Weg folgen. Und sie hat es ja beschrieben als moderne Interpretation unserer Satzung. Und das ist so mein Punkt versus, wir müssen das komplette System, wir müssen irgendwie die ganzen Institutionen, die wir in Deutschland haben, wir müssen das mal löschen, weil die alle nicht performen. Wir müssen das irgendwie alles neu aufsetzen. Nein, es geht darum, eine sehr starke Basis in der Forschung. Man vergleiche uns mal mit anderen Ländern. Ich bin gerade viel in den Golfstaaten, im Middle East unterwegs. Die haben jetzt auch viel Forschung aufgebaut. Die müssen jetzt gerade erst beginnen, überhaupt Expertise aufzubauen, was denn Technologietransfer ist und wie es funktioniert. Wir haben ein solches Reichtum an Expertise in unserem Land, was Technologietransfer angeht, überragende Leute. Wir bauen gerade eine ganz neue, spannende Generation an VCs, die eben Deep Tech-affin sind und dann irgendwann auch sehr Deep Tech-erfahren sind. Und deswegen die moderne Interpretation unseres Systems. Und um zu deinem Ausgangspunkt zurückzukommen, Leute, die das jetzt einfach beginnen, anders zu machen. Und so habe ich Sabine Kunst wahrgenommen. Sie möchte ihren Hebel, den sie hat, auch einfach nur zum Lücken zu füllen. Nichts, was redundant ist. Und B, sie interpretiert ihre Rolle modern und möchte so einen Beitrag, und das tut sie ja ganz konkret, in unserem Startup-Ökosystem leisten. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir auch von anderen Akteuren erwarten können müssen.
Manchmal sind es dann ja auch neue Interpretationen von alten Dingen. Und das habe ich, auch wenn es vielleicht widersprüchlich zu dem erscheinen mag, was ich vorhin als Geschichte nochmal mit dabei hatte mit den Fast Grants. Aber weil es vor dem Hintergrund der ganzen KI-Entwicklung jetzt nochmal vielleicht ganz relevant ist. Es gab vor 2 Jahren eine schöne Geschichte im Economist. Ich lese mit dir mal den Titel vor. Dann weißt du gleich, worauf es hinaus soll. Also der Titel dieses Artikels hieß Universities are failing to boost economic growth. Und der Untertitel lautete Too often they generate ideas that no one knows how to use. Und was sie dort im Grunde sich mal angesehen haben, ist sozusagen eine historische Betrachtung. Also zu sagen, okay, 1980 gab es weltweit etwa 4 Millionen Forscher an den üblichen Einrichtungen, an denen geforscht wird. Heute, also vor 2 Jahren, waren es schon 15 Millionen Forscher, die tätig waren. In demselben Zeitraum, den die Kollegen sich da angeguckt haben, hat sich das Produktivitätswachstum aber erheblich verlangsamt. Und man hat sich also die Frage gestellt, könnte es da unter Umständen einen Zusammenhang geben? Und sie gehen dann noch ein ganzes Stück weiter in die Vergangenheit zurück und sagen, ein ganz wichtiges Element der Innovation waren Corporate Labs, also die Forschungs- und Innovationseinheiten oder Entwicklungseinheiten großer Unternehmen. Und das klingt jetzt so schnöde, aber das sind in den 50er, 60er, 70er Jahren Einrichtungen gewesen wie die Bell Labs von AT&T, absolut legendär, oder auch DuPont im Chemiebereich, die auf Augenhöhe mit den amerikanischen Top-Universitäten veröffentlicht haben. Bell Labs, glaube ich, sogar Nobelpreise gewonnen haben. Also was heute so ein bisschen unvorstellbar erscheint. Und in den 80er Jahren gab es dann so ein bisschen den Backlash und es gab wie so eine Art Outsourcing eigentlich auch bestimmter Aktivitäten an die Universitäten. Und man konnte so eine gewisse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch eine gewisse Parallelität sehen, dass dann die Patentierungstätigkeit der Unternehmen ein Stück weit zurückgegangen ist. Und die Frage war dann einfach, ist der Connex da verloren gegangen? Also die gemeinsame Sprache, die Übersetzung, die Erkenntnisse in Wirkungslogiken dann zu überführen, weil die Corporate Labs natürlich genau einen Mix ermöglicht haben innerhalb von Teams, der Denker und Macher strukturell zusammengeführt hat und per se natürlich interdisziplinär. Also auch genau wieder das, was ihr vorhin untereinander besprochen habt, zu sagen, wie brechen wir Silos auf? Und das sind ja ganz viele, die disziplinären, aber eben genau auch das Thema denkend forschen, aber dann auch machend, Engineering im Grunde dann zu betreiben, in Dinge, die wirksam werden, zu übersetzen. Und dafür stehen die Labs. Und in Bereich der KI, da sehen wir plötzlich diese Renaissance der Corporate Labs, weil ganz viel Innovation, aber vor allen Dingen auch Forschung bis hin zur Grundlagenforschung von Unternehmen betrieben wird. Und das auch mal völlig wertfrei gesprochen. Man kann das ja durchaus auch sehr kritisch sehen. Also eine Art Privatisierung der Grundlagenforschung ist ja auch nicht ein ganz unheikler Punkt. Aber ich fand es zumindest interessant, während es einerseits diesen Rückgang dieser Corporate Labs gab, kommt jetzt über die KI eigentlich ein altes Modell wieder zum Vorschein und vielleicht gibt es so eine Art Wiedergeburt auch dieser Dinge. Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant, das zu verfolgen, auch wie das in anderen Bereichen möglicherweise ist oder ob ich gerade was im toten Winkel habe und die Dinge heute nur ein ganz klein bisschen anders heißen. Aber mir scheint da schon ein bisschen was dran zu sein.
Ja, und ich erinnere mich übrigens noch bei dem Punkt an Scilab und die Lilian, die ja auch sagte, wir haben deswegen auch so profitiert, weil es bei uns so üblich ist, schon sehr früh mit Unternehmen in Kontakt zu kommen. Und dann gibt es wiederum andere Beispiele, wo man sagt, naja, gerade weil wir so frei geforscht haben, sind wir auf Dinge gekommen, die waren vielleicht noch nicht so gleich so unternehmens- und marktrelevant. Ich versuche es vielleicht mit einer Fußballanalogie. Ich glaube, du kannst hinten jemanden haben, der einen langen Ball spielen kann und vorne gut Kopfballspieler. Du kannst so genauso erfolgreich sein wie mit dem Tiki-Taka unter Pep Guardiola. Du musst einfach irgendwo für dich eine Aufstellung finden, dass genau diese Akteure gemeinsam zusammenspielen. Und ich glaube, wir haben hier nochmal über Sabine Kunz eine Menge Inspirationen bekommen, wie das aussehen kann. Und ich habe das Gefühl, und wir merken ja schon, das ein oder andere Thema kommt in unserem Podcast immer wieder, dass wir auch in den nächsten Folgen wieder spannende Anknüpfungspunkte zu unserem heutigen Gespräch finden werden.
Und das werden wir tun. Und wir haben überdies gelernt, dass du nicht nur ein tiefer Kenner der Transferszene bist, sondern auch großer Fußballexperte. Also auch das sei unseren Hörerinnen und Hörern gerne an dieser Stelle nochmal gesagt.
Für alle, viel mehr Fußballexperte als Transferexperte, ja. Dazu machen wir dann den nächsten Podcast irgendwann.
Dann machen wir den nächsten Podcast und da erklärst du allen, die es wissen wollen, nochmal, was Tiki-Taka ganz genau ist und was man damit tun kann. Thorsten, ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Thema. Mach es gut. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.